Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 77 vom 22.03.2024. Für euch am Mikrofon Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
Und Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Schnaps, Zahl, Alarm erneut.
Und wie passend, haben Hammer King nicht auch irgendwas mit 7 auf einem der vorherigen Alben? Seven Kings and Seven Seals oder so ähnlich? Hammer King, Hammer King. Niemand mag
Seven
Hammer King
Crowns
außer mir.
Seven Crowns and Seven Seals war ein Album von Sulfur Aeon.
Auch, aber die haben es nur nachgemacht von Hammer King. Hammer King waren viel früher dran mit irgendwas mit 7.
Was?
Lass mich das kurz verifizieren. Hammer King,
also die Uhr,
Seven.
Die Uhr 7 kommt ja wohl aus dem Mittelalterbereich. Denn die 7 ist meine Zahl und die in Extremos waren ja früher auch 7.
Seven Days and Seven Kings aus dem Jahr 218. Hammer King, Hammer King.
218?
2018.
Du hast 218.
218.
Gesagt.
2018.
Weißt du, deswegen mag ich Podcasts überhaupt nicht. Da wird ständig gelabert und niemand hat eine Ahnung. Das machen wir auch so, aber wir stehen zumindest dazu.
Ja, so geht die Zeit vorbei. Sowohl für uns als auch für die Hörenden
und
da draußen.
Und warum, wie kamst du jetzt genau auf Hammer King?
Weil die heute doch hier zu Gast sind. Sie stehen schon vor der Tür und wollen dringend reingelassen werden.
Das war eine sehr unauffällige und unaufdringliche Ankündigung.
Hammer King nachher noch hier im Interview. Außerdem haben wir die Metal Talks of the Town, sagt man das so? Talk of the Towns. Halt die heißesten Themen der Metal-Welt für euch und die spannendsten Alben.
Ich weiß
die nächsten
nicht,
Tage
was man so sagt.
Wochen.
Ich bin abgekoppelt von der Jugendkultur. Leute sagen Sachen wie Lit. Ich verstehe das nicht. Was heißt das?
Ich glaube, dass wenn man das Licht an- und ausmacht.
Ja, können wir uns drauf einigen. Gut, dann machen wir jetzt mal das Licht an, oder?
Back in Black, das Metal-Update.
Ich habe schon alle Lampen an, glaube ich. Ich war gestern ja auch draußen.
Ich habe die Lichter an.
Ich bin ein Döner.
Ein Leuchtturm.
Ach so.
Das war was anderes. Das war ein Ohrwurm aus der letzten Festivalsaison und der hält sich leider sehr hartnäckig.
War das Fersengold oder welche waren das?
Ich fürchte. Naja, was man sich halt so einfängt auf so einem Festival.
Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Leuchtturm.
Deswegen kam mir das so bekannt vor. Abgefahren, jetzt wird es auch noch investigativ.
Alle lassen sich voneinander inspirieren. Sulfur Aeon von Hammer King, Hammer King von In Extremo, Fersengold vom Döner, es ist alles eins. Und los ging alles in der DDR. Wir waren bei der Eröffnung der Ausstellung Heavy Metal in der DDR hier in Berlin in der Kulturbrauerei, im Museum in der Kulturbrauerei, wie es denn vor dem Namen heißt.
Es war sehr schön.
Es war sehr beeindruckend. Das ist echt eine sehr schön gemachte, lebendige, interaktive Ausstellung. Man kann viel anfassen, man kann viel gucken. Sie haben viele Leute interviewt aus der damaligen Zeit, ob jetzt Musiker, ob Fans, die auch Sachen gespendet haben. Super viele spannende und sehr persönliche Ausstellungsstücke. Zum Beispiel so, es gab ja kein Internet, kein Computer, kein nix und ja eben auch keine Zeitschriften und so weiter und so fort, um sich alles anzugucken und zusammenzutragen. Einer hat sich so ein AC/DC-Fanbuch selber zusammengestellt und da die Tracklist von verschiedenen Alben aufgeschrieben, kleine Biografien zu jedem der Musiker. Das ist jetzt nur im Reprint in dieser Ausstellung. Sonst wäre es ein bisschen sehr schnell zerflattert wahrscheinlich, wenn da irgendwie 100 Leute es anfassen. Aber super schön, super toll. Tolle Kutten, tolle Instrumente, viele Klangbeispiele von früheren Bands wie Formel 1 und so weiter.
Patches, auch so Bühnenausstattungsgegenstände von Bands. Kleine Tapes kann man hören, also Kassetten kann man selbstständig auflegen und reinhören, was man damals so gehört hat. Sie haben auch ein Jugendzimmer der damaligen Zeit nachempfunden. Es ist alles sehr hübsch gemacht.
Also sehr schön, um einzutauchen, sowohl in die Metal Zeit damals, als eben auch in die DDR-Zeit damals und sich ein bisschen belehren, reinlesen, vielleicht Erinnerungen wieder wecken zu lassen, wie es damals war, was daraus geworden ist, was das auch politisch ausgelöst hat. Und weil es eben eine kulturelle und politische Veranstaltung war, war zur Eröffnung unter anderem auch Claudia Roth mit am Start. Sehr spannend, sie mal in Natura gesehen zu haben, mit einer echt schönen Eröffnungsrede auch. Sie war da in ihrer Rolle als Staatsministerin für Kultur und Medien der Bundesrepublik Deutschland. zeigt also auch, Heavy Metal ist in der Hochkultur angekommen.
Wobei es ein bisschen witzig
auch
war.
Auch wenn der Typ draußen, ja.
Genau, da stand nämlich ein Obdachloser, der
ich weiß es nicht, ob der Obdachlose dann nur drauf, gut drauf war.
Ja, sagen wir ein gut Draufer. Nein, ein Mensch, der, ja, wie soll ich sagen, ein Pöbler.
Laut und ausdrucksstark.
Ja, hat aber hauptsächlich Heavy Metal gebrüllt. Also vielleicht war es am Ende auch einfach nur ein Fan.
Außen an der Scheibe, während innen drin die Eröffnungsrede gehalten wurde. Und dann wurden so langsam elektronisch die Fenster umzugemacht. Das war so ein mega das Spinal Tap-Moment. Der Typ stand draußen und brüllte und wurde dabei immer leiser. Mega, voll gut.
Ich will nicht sagen, die Mauer wurde wieder hochgezogen, aber...
Aber die Fenster zugemacht.
Es lag schon ein bisschen auf der Hand, den jetzt
also,
zu bringen.
Also Heavy Metal einerseits halt brüllen und pöbeln und laut und anti, andererseits
es
aber halt auch
parallel noch
Kultur
ein Glas
und Hochkultur.
Runter,
dann fiel nur eine Flasche oder ein Glas um, genau. Aber es wurde neben Bieren auch Weiß- und Rotwein gereicht. Nun frage ich mich allerdings, warum ist Heavy Metal noch nicht in der Liste der immateriellen Kulturerben Deutschlands, der UNESCO, angekommen?
In der Tat.
Im Gegensatz zum Berliner Techno wird jetzt Teil des Kulturerbes, wurde dort mit aufgenommen, neu in die Liste, die ziemlich lang ist, darauf kann ich gleich noch kurz zu sprechen kommen, zusammen mit den neuen Einträgen Bergsteigen in Sachsen.
Was?
Die Finsterwalder Sangestradition in Brandenburg.
Das wäre ja.
Der Kirchseeoner Perchtenlauf in Bayern.
Geil.
Die Schwelmer Weißstickerei aus Hessen. Und der Fietz, die Weinbereitung aus Äpfeln, Birnen oder Quitten im moselfränkischen Raum. Grüße nach Moselfranken an der Stelle.
Aber auch Singen des Steigerlieds, Papiertheater sowie Niederdeutsches Theater, Kasperltheater als Spielprinzip, Finsterwalder Sangestradition.
Als Spielprinzip.
Hast du auch, also um das zusammenzufassen.
Das sind die Älteren.
Es ist der Hammer, ne? Was da alles drin ist.
Total. Und Scholz, wann Heavy Metal? Wann Döner 3 Euro, wann Metal Kultur?
Ja, genau. Wobei ich da noch hinzufügen würde, also ich finde auch, dass Metal da schön reinpassen würde. Insbesondere vielleicht sowas wie die Metal-Kultur im Pott, die auch so schön mit der dortigen Industrie verknüpft werden kann.
Ja.
Oder natürlich einzelne Bands, die so eigene Stile erschaffen haben oder so Vorreiter auf ihrem Gebiet waren. Sowas wie Accept beispielsweise.
Hammer King mit der 7.
Hammerking haben die 7 ja nun auch nicht erfunden. Also ich finde es schön, da nicht eine einzelne Band zu ehren, sondern...
Ich glaube, das geht auch nicht.
Sondern wirklich so eine ganze Szene oder Metal als Ausdrucksform einer ganzen Kultur. Also Metal im Pott fände ich zum Beispiel so schon einen guten Vorschlag.
Total, zumal das oft ja so regional dann irgendwie runtergebrochen wird. Ich habe hier gerade die Liste der immateriellen Kulturerben in der Kategorie Musik und darstellende Kunst vor mir. Da sind Sachen dabei wie Hip-Hop-Kultur in Heidelberg, glaube ich, hast du nicht erwähnt.
Mhm. Und Zirkus als eigenständige Form der darstellenden Kunst habe ich auch nicht erwähnt. Und irgendwas, was Zwiefacher heißt, worunter ich mir jetzt gar nichts vorstellen kann, das ist ein Tanz. Eine typisch bayerisch-böhmische Musikgattung, die musiziert, getanzt und gesungen wird.
Singen des Steigerlieds.
Das sag ich doch. Das ist ja Wahnsinn, ne? Was da alles drin ist. Also in jedem Fall auch Singen der Lieder der deutschen Arbeiterbewegung übrigens. Und da sind
und
wir
da
schon
ist ja
fast bei
Sodom
Metal
und Co. eigentlich dabei.
Richtig.
Das sind ja ehrliche Arbeiterbands.
So, also Petition, Scholz One Metal, dafür Metal in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufzunehmen.
Wobei auch die anderen Kategorien da sehr spannend sind. Ich will auch die auch kurz eingehen, einfach weil wir haben die Zeit. Warum nicht? Wir haben die Zeit. Überlieferungen und Leben in Gemeinschaft ist auch so eine schöne Kategorie. Da sind schöne Sachen dabei wie Märchen erzählen, Morsetelegrafie, Oberpfälzer Zeugenkultur, Schlachttradition in Ströbeck. Nee, Entschuldigung, Schachtradition in Ströbeck hat nichts mit Schlachten zu tun in dem Fall. Und die Marktredwitzer Krippenkultur.
Das
Wunsiedler Brunnenfest, das ist beides bei mir ums Eck. Und in dem Zusammenhang frage ich mich wieder, so gleich nachdem wir Metal da aufgenommen haben, das machen wir nächstes Jahr, wo ist denn der Hofer Schlappentag?
Da musst du vielleicht
etwas... Kanzler Scholz, wo Schlappentag-Tradition?
Du musst vielleicht ein bisschen ausholen, weil möglicherweise kann nicht jede hörende Person was mit dem Hofer Schlappentag anfangen.
Also wer sich an den Schlappentag erinnert, war nicht dabei. kann ich schon mal sagen.
Das gilt ja für Metal quasi, nein, egal.
Ja, Schlappentag ist das Wacken des kleinen Mannes im fränkischen Hof, wo man Lokalpolitiker trifft mit mehr Prozent im Schädel als auf der Wahlurne zusammengebracht.
Abgefahren.
Oder so ähnlich.
Dann
das ist ein Stadtfest, einmal mir aber das Hofer Schlappenbier eingebraut. Es gibt eine eigene Wikipedia-Seite, da könnt ihr euch gerne, das solltet ihr euch unbedingt mal in die Tiefe einlesen. Hofer Schlappenbier, nur einmal im Jahr gibt es das. Dort wird es ausgeschenkt, macht ordentlich einem Schädel, schmeckt sehr besonders und geht darauf zurück, dass die Hofer einmal im Jahr zum Schießtraining gerufen wurden, um die Stadt zu verteidigen. Und weil sie wohl irgendwie nicht so super motiviert waren, sind sie immer am letzten Tag gegangen, wo sie da konnten einmal im Jahr. Sind in ihren Hausschlappen hinmarschiert und das wurde dann irgendwie im Laufe der Jahre zum städtischen gemeinsamen Umzug und Besäufnis, wenn man schon mal zusammenkommt. Geschossen wird immer noch, in der Regel aber bevor getrunken wird und dann ist halt ein schönes traditionelles Stadtfest.
Ja, da konnte ich konnte gleich mal da mit der Allgäuer Festwoche, die jedes Jahr im August in Kempten im Allgäu, meiner Heimatstadt, stattfindet. Wo es dann auch so Perversitäten gibt wie die vierspurige.
Das musst du kurz sagen.
Da kippt man, was kippt man da alles zusammen? Ich glaube, süße Limo, saure Limo, roten Wein und weißen Wein. Und dann säuft man sich das rein und dann, ich glaube, das ist quasi das, was als Kulturerbe heutzutage gilt. In jedem Fall schöne Bräuche, auch eine super interessante Liste, was alles ein immaterielles Kulturerbe ist. Also ich fand das jetzt auch wirklich spannend, da reinzugucken. Und wie gesagt, Metal passt da wirklich sehr gut rein.
Metal passt da, habe ich jetzt verstanden.
Metal passt da rein. Metal passt da gut rein. Passt da nachher vielleicht auch gut rein. Und ja, gerne aufnehmen. Spannende Diskussion, guter Anstoß auch mal wieder unsere wunderbare Subkultur in die sogenannte Hochkultur hineinzutragen und dann darauf aufmerksam zu machen, wie wertvoll Metal eigentlich ist.
Und apropos passt da rein, wenn du bei Fear Factory Bass spielen willst, dann muss auch ordentlich was nicht reinpassen. Und zwar darfst du kein Alkoholiker sein, aber in der Lage sein, nach einer Flasche Tequila eine gerade Linie laufen zu können.
Aber wenn man eine Flasche Tequila trinkt, ist man doch Alkoholiker.
Bei Fear Factory, wenn du Bass spielen willst, musst du beides irgendwie gleichzeitig können.
Und man muss dann auch noch Bass spielen können.
Das weiß ich jetzt nicht, das kommt aus der Liste nicht so richtig raus, ob man das vor oder nach dem Auftritt machen muss oder darf.
Was ist das für eine Liste?
Fear Factory suchen gerade einen Tourbassisten, weil ihr Bassist Tony Campos wohl nicht dabei sein kann, da er auch bei Static X spielt. Und darum suchen sie immer mal wieder einen Ersatz. Sie haben darum so eine Art Kleinanzeige in Social Media aufgegeben. Da sind dann halt auch seriöse Anforderungen dabei, wie
Bass spielen sollte man können.
Bass spielen, aktueller Reisepass, nicht vorbestraft. Oh. Klingt lustig, aber macht der Sinn. Keine harten Drogen nehmen, wohnt jetzt in den USA bevorzugt, fünfseitiger Bass, spielt gut mit anderen zusammen.
Oh.
Kein großes Ego.
Oh, das ist nämlich schon, nein, das wollte ich jetzt nicht sagen, egal.
Weiß ich auch nicht, was du sagen wolltest. Nix. Interessenten sollen ein Video posten, in dem sie Fuel Injected Suicide Machine spielen. Und unter anderem steht dann eben auch mit drin, er ist kein Alkoholiker, muss aber in der Lage sein, nach einer Flasche Tequila eine gerade Linie laufen zu können, weil Toni es kann. Also sie wollen eigentlich ihren Bassisten weiterhin behalten und wollen jemanden, der genauso ist.
Vielleicht
und
kann der sich
den Tequila-Vorrat halt weiterhin nehmen.
Vielleicht kann sich der ja mal bewerben dann.
Spannend. Das ist eine schöne Idee. Vielleicht kann, wenn er keine Zeit hat, weil er mit Static X tourt, er trotzdem bei Fear Factory Bass spielen, bei Static X wieder aussteigen.
Hm.
Oder so. Oder lässt sich klonen.
So weit
ich lasse mich klonen, aber von Knorkator, glaube ich. Guter
so weit,
Song auch.
Soweit bin ich auch noch nicht.
Müssen schon? Wir jetzt, glaube ich, auch in unsere Playlist aufnehmen, die Metal Hammer Podcast Playlist, die ihr auf Spotify findet. Link unten in der Beschreibung und natürlich in die ihr auf Spotify danach sucht oder so ähnlich.
Yay. Da packen wir auch Songs von den folgenden Alben rein.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Die Releases der nächsten Tage und Wochen. Wir bleiben erstmal beim heutigen Freitag, 22.03. Und da lege ich euch ans Herz das neue Fall of Serenity Album Open Wide, Oh Hell. Sehr schöner Titel auch.
Mega.
Ein aus mehreren Gründen besonderes Album. Die Band stammt aus Sachsen und Thüringen, 1995 gegründet, 98, 99 in Fall of Serenity dann umbenannt. Und seitdem haben sie 4 Alben veröffentlicht. Das letzte war The Crossfire 2007. Diesmal habe ich die Jahreszahl richtig ausgesprochen. Ich meinte nicht 17, es ist tatsächlich schon seine 16, fast 17 Jahre her. Sie waren zwischenzeitlich kurz aufgelöst, aber so kurz, dass die Band gar nicht von einer Reunion sprechen möchte. Lange Zeit ist es auch nach dem Wiederzusammenkommen oder der Rücknahme der kurzzeitigen Auflösung still gewesen um sie, bis jetzt der Drang gereift ist, das 5. Album fertig zu machen. Sie haben sich wieder zusammengetan, um die dunkle Seite der Welt, aber auch der Innenwelt zu besingen, zu vertonen. Gesellschaftliche Verwerfungen und der gesellschaftliche Untergang, mentale Gesundheit bzw. psychische Probleme und der Umgang damit sind Themen des Ganzen. Was das Album so besonders macht, ist neben der langen Garzeit, dass es kein Melodic Death Metal im klassischen Sinne mehr ist, so wie die vorherigen Alben, sondern Fall of Serenity sich viel weiter Richtung Black Metal verschoben haben. Sänger John Gallard und Gitarrist Eddie Langner sagten beide im Interview, dass sie schon früher immer in den Metalcore gesteckt wurden, einfach weil sie nie so aussahen wie klassische Melodic Death Metal Bands und halt aus einer Ecke kommen und auch aus einer Vernetzung kommen mit Heaven Shall Burn, Deadlock und anderen Bands. Trotzdem spielten sie Melodic Death Metal, jetzt sind sie völlig frei daran gegangen und haben all ihre Vorlieben und Einflüsse verarbeitet. So beginnt das Album mit dem Song Thy Pathway mit knarzendem Black Metal im Stil von Immortal. Tatsächlich, erst im Interview ist gefallen, dass die Band da viele Primordial Riffs auch verarbeitet hat. Ich habe das selber so gar nicht rausgehört im ersten Moment, aber stimmt tatsächlich so. Also wenn man es weiß, hört man es oder wenn man mit dem richtigen Ohr rangeht. Auch Wastelands hängt irgendwo zwischen Mime and the Bolt Thrower, also Melodic Death Metal wie früher, aber epochal düsteren Primordial. A Winter Song lässt dann erhabene Dissection-Momente aufleben. Die Single Darkness I Command prescht voran, wütend und befehlend, aber schafft auch Raum für einnehmende und antreibende Melodien, drosselt immer mal wieder die Geschwindigkeit für atmosphärische Parts und wird dadurch umso düsterer. I Don't Expect I Shall Return steht merklich näher am Melodic Death Metal oder auch Metalcore in seiner metallischen Ausprägung im Stil von Heaven Shall Burn. Das ist vielleicht das Geheimrezept des Albums, dass es eben nicht in einem durchballert, sondern Dynamik schafft, auf und ab schafft, schnell und langsam, laut und leise und eine breite Palette an Inspirationen und Vorbildern zusammenbringt. Sehr erfrischend.
Ich frage mich gerade, wie der typische Melodic Death Metaller aussieht, weil ich finde, gerade in dem Genre gibt es eigentlich gar nicht so einen richtigen optischen Stil.
Ja, das ist richtig. Ich überlege auch gerade. Nein, nicht richtig, aber es gibt ja diesen wahrscheinlich eher ein Metalcaller-Stil und sie liefen wahrscheinlich eher im Metalcaller-Stil herum vielleicht. Und kamen halt aus der Ecke und daher, glaube ich, kam dieses in diese Richtung, in diese Ecke stellen.
Vielleicht. Damals. Ich habe Fall of Serenity ehrlich gesagt damals nicht so richtig aktiv mitgekriegt, habe sie also dementsprechend auch nicht vermisst. Freue mich aber trotzdem über dieses Album, weil ich Deadlock immer sehr gerne mochte und weil es schön ist, mal wieder ein musikalisches Lebenszeichen von ein paar früheren und auch noch aktiven Mitgliedern zu hören. Das sind ja, glaube ich, sogar 3 an der Zahl.
Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, wie der Status von Deadlock im Augenblick ist, ob die Band aktiv und zusammen ist. Ich glaube tatsächlich nicht.
Ja, schön auch, wie hier mit den Genres gespielt wird. Also ja, mal ist es Death Metal, mal ist es Black Metal, mal super melodisch in der Gitarrenarbeit. Es passt irgendwie alles sehr schön, wunderbar zusammen. Hörbar zum Beispiel im tollen I Don't Expect I Shall Return. Chaos Reign ist dann extrem garstig, da bricht der Black Metal so richtig durch, während A Winter Song eher so im Melo-Death-Bereich zu Hause ist. Stimmlich gefällt mir das Ganze aber auch echt gut. Also John Gallard liefert da auch richtig toll ab. Also alles in allem wirklich ein gut gemachtes und Laune machendes Album. Willkommen zurück, sage ich da.
Und ich glaube, jetzt kommen wir zu einer Band und einem Album, wo wir vieles falsch aussprechen werden.
Ja, und da stehe ich jetzt auch dazu. Ich sage jetzt auch nicht immer, dass ich irgendwas falsch ausspreche. Ich sage es jetzt einfach, wie ich es sagen würde. Wir blicken auf die Färöer-Inseln zur 2008 formierten Gruppe Hamfert. Die profitieren vom außergewöhnlichen, herausragenden und nichts weniger als gänsehautträchtigen Klagesang von Sänger John Alnara. der übrigens auch ziemlich passabel growlen kann. Also ein echtes Ausnahmetalent kennt man vielleicht auch von Bands wie Barren Earth, mittlerweile auch von den nicht weniger großartigen Jotun.
Das nun, ist der Barren Earth-Sänger. Ich bin gerade...
Hä?
Das ist der Barren Earth-Sänger? Das wusste ich nicht. Das ist fantastisch. Darum gefällt mir das.
Gut, dann habe ich hier auch noch Aufklärungsarbeit geleistet. Das nun erscheinende Album Men Guds Horn Erstek ist das dritte Album von Hamfert und bewegt sich im üblichen melodischen Doom- und Death-Metal-Bereich. Die ersten Songs klingen da recht düster, grollend, schleppend, immer wieder auch vom grandiosen Klagesang eben durchbrochen. Danach folgen mit Marusorg und vor allem Glamman zwei tendenziell ruhigere Stücke, auf die man sich ein bisschen konzentrieren muss. Im quasi bandbetitelten I. Hamfert geht es dann wieder ordentlich zur Sache, gefolgt von einem bisschen fragileren Folgetrack. Und dann kommt es richtig düster, richtig wüst. Hjölva, ein echter Doombrocken ist das. Im letzten Stück hört man dann Wellenrauschen, sachte Musik und so eine Art Spoken Word in Landessprache. Also versteht man natürlich nicht, was da gesagt wird. Es wirkt aber trotzdem extrem bewegend. Und dieses Spoken Word erklärt dann auch den Hintergrund des Albums, den man kennen sollte, um das Ganze richtig einzuschätzen und verstehen zu können. Und zwar widmen sich die Fähringer hier einer Tragödie, die sich in der Nähe der Stadt Sandvik zugetragen hat. Und zwar sind da 14 Menschen beim Walfang in Stürmischer See ums Leben gekommen. Das ist quasi eine humane Tragödie, die die dortige Bevölkerung natürlich bewegt hat, umgetrieben hat. Heutzutage ist das Ganze natürlich ein bisschen ein streitbares Thema. Ich persönlich habe zum Beispiel gerade erst Moby Dick gelesen und träume quasi noch immer schlecht von den wirklich sehr expliziten Walfangbeschreibungen. Für Hamfert steht hier aber vor allem eben die menschliche Katastrophe im Fokus und auch wie sich das auf dieses Dorf ausgewirkt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Besonders schön daran finde ich die persönliche Verbindung eines der Mitglieder, stammt nämlich direkt aus diesem Unglücksort. Und unser Angelbeauftragter Gunnar Sauermann war da auch vor Ort, um sich das Ganze zusammen mit der Band anzusehen. Die Geschichte und Fotos findet ihr im aktuellen Printmagazin. Mir hat es tatsächlich jetzt auch viel geholfen, diesen Hintergrund ein bisschen genauer zu kennen. Ich mag die Band sehr, glaube aber, dass ich erst mit diesem Wissen wirklich das Album richtig verstanden habe. Also es erfordert in jedem Fall Aufmerksamkeit und auch den Willen, sich darauf einzulassen.
Genau, das geht mir ganz genauso. Es gefiel mir vom ersten Hören an, die bedrohliche, tragische Atmosphäre, die mal tiefen Growls und tiefgestimmten Doom-Gitarren, dann wieder der ausbrechende Klagegesang. Das ist alles wunderbar, aber erst vor dem Hintergrund der wahren Ereignisse, die hier aufgegriffen werden, ist es noch viel faszinierender und fesselnder und auch zermürbender, aber halt auch schöner, weil was für große Songs und große Alben aus so einem lokalen gemeinsamen Trauma entstehen können, ist sehr spannend, schön zu beobachten.
Ich finde, das ist einfach, das ist irgendwie genau das, was Bands, finde ich, machen sollten. Wirklich irgendwas, was ihnen selber nahe ist, was vielleicht irgendwie örtlich eine Verbindung mit ihnen hat oder was sie selbst bewegt, einfach sowas zu vertonen, das finde ich immer extrem stark und glaubwürdig und das macht es irgendwie auch noch viel spannender.
Immaterielles Kulturerbe.
Ganz genau.
Mich hat es auch ein bisschen erinnert an Primordial zu ihren besten Zeiten.
Schon wieder Primordial.
Ja, schon wieder Primordial. Vielleicht so ein Primordial-Tag.
Wobei das natürlich, also
ich finde einfach von der Atmosphäre her gar nicht hundertprozentig musikalisch.
Ja, ich finde halt gerade bei eben diesen genannten Bands, also bei Barren Earth, Hamfert und Jotun, das ist, also dieser Klagesang ist halt so unfassbar herausstechend. Das ist schon, gehört mit schon zu den wirklich Elementen, die das ausmacht, die das trägt. Also ohne diesen Klagesang wäre das, glaube ich, viel weniger spannend.
Durchaus. Dann kommen wir zu den Releases der nächsten Woche, würde ich sagen. Der 29.3., da erscheint das Album Beyond the Palest Star von Vorga. Eine Band, von der die meisten von euch wahrscheinlich noch nichts gehört haben und die auch mich massiv positiv überrascht haben, jetzt gerade, und auch einen guten Teil unserer Soundtrack-Jury. Das Album ist nämlich auf Platz 2 im aktuellen Metal Hammer Soundtrack gelandet. 2016 wurde die Band gegründet. Das Debüt Striving Toward Oblivion erschien 2022, jetzt eben das zweite Album, ansässig in Karlsruhe. Bandkopf und Gitarrist Jean Atlas Holland stammt ursprünglich aus England. Ihn hat es aber hierher verschlagen und als Spieleentwickler baut er beruflich Welten und das tut er auch mit Worga, die sich benannt haben nach einem Raumschiff aus dem klassischen Science-Fiction-Roman The Stars My Destination von Alfred Bester aus dem Jahre 1956. Eine, auch wenn die Mitglieder selber nicht mehr blutjung sind, junge Band, die aber schon sehr ausformuliert auftritt. Inhaltlich, visuell und musikalisch ist das alles sehr durchdacht, stimmig, kompetent umgesetzt. Erfinden wir jetzt einfach mal eine Genrebezeichnung an der Stelle, weil warum nicht? Wir können das hier und nennen das Ganze Science Fiction Nerd Black Metal. Aber etwas konservativer ausgedrückt ist es Cosmic Black Metal, glaube ich.
Genau.
Aber warum auf etwas zurückgreifen, das es schon gibt, wenn man Neues erfinden kann? Musikalisch ist es ähnlich wie Emperor, Immortal, frühe Demoborgier, also schwarz, rasend, aber melodisch und dabei irgendwie märchenhaft mystisch. Hier ist es noch ein ganzes Stück melodischer, nah an den Sternen und dem kosmischen gebauter Black Metal. Es bollert, es gibt viel Mittempo zum Headbangen, aber es schwebt auch. Ausladende, sich aufbauende Parts werden immer dichter. Im Hintergrund gibt es auch mal plickende und pluckernde Science-Fiction-Raumschiff-Sounds, die aber fast nie vordergründig und raumgreifend werden, wie bei Demoborgia zum Beispiel. Dazu erhabene Gitarren und aus den Tiefen des Alls grollender Gesang. Sehr stark ist der Song The Sophist, beschwörend und dämonisch. Schön hier das Zusammenspiel aus packenden, kalten Gitarrenmelodien und rituell rollenden Drums und keifendem Gesang. Tragic Humanity ist, wie der Name schon sagt, tragisch, episch, monumental. Fractal Cascade klingt mehr wie in die unbekannte Schwärze des Alls hinausstechen wollend. Und in Terminal geht's dann doch phasenweise keyboardlastiger auf einen Trip in die Sonne, so akustisch. In dieser Form ist das tatsächlich ziemlich einmalig, zumindest selten gehört und echt schön und spannend und neu und mitreißend, wenn man auf schwarze Science-Fiction steht.
Ich hätte das jetzt tatsächlich in einen Topf gepackt mit Bands wie Soul for Aeon, Chapel of the Seas, zuletzt auch Tulkandra.
Hm.
Also dieses Cosmic Metal, Cosmic Black Metal scheint ja so im deutschen Untergrund auch aktuell wieder so ein Ding zu sein. Also da gibt es so diese Lovecraft-Huldiger, die da so nachrücken, so ein bisschen universal das Ganze aufziehen. Ja, Worga sind da noch ein bisschen neuer, wollen aber offenbar auch ein Wörtchen mitreden. Ich finde das Zweitwerk auch tatsächlich ziemlich gut. Balanciert auch wunderbar zwischen Aggressivität und Atmosphäre, beinhaltet schön melodische Passagen. Tragic Humanity hattest du, glaube ich, schon genannt. Es schiebt oder drängt aber auch so zackig voran, zum Beispiel in The Sophist oder The Cataclysm, vermittelt beim Hören so ein Gefühl von, ja, irgendwie Universalität. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also
das klingt alles weit.
Ja, man hört irgendwie zu, irgendwie steigt einem dieses Kosmische zu Kopf. Es hat irgendwas Erhabenes, was fast schon Transzendentes, man fühlt sich als Teil des Universums, als würde man im Raumschiff durch den leeren Raum fliegen und vor allem tun sich dann so neue, unbekannte, vielleicht sogar ziemlich unwirtliche Welten auf. Ich glaube, ich habe zuletzt ein bisschen viel Science-Fiction-Filme und Serien geschaut. Dune und Co. sei Dank. Aber das hört man irgendwie alles schon so auf diesem Album. Und also es gibt ja Cosmic Black Metal so als Strömung. Das ist dann natürlich wieder kein Genrebegriff, sondern eine thematische Zusammenfassung. Da gehören dann irgendwie auch Bands wie Dark Space und sowas hinein. Das ist, glaube ich, alles ziemlich nischiger Kram, aber spannend, wäre vielleicht auch mal ein Special wert.
Das könnte durchaus sein. Ich glaube, was Worga von den genannten ein bisschen unterscheidet, ist, dass sie ein bisschen zugänglicher sind und ein bisschen melodischer, ein bisschen songdienlicher, würde ich jetzt behaupten.
Ja, vielleicht einfach noch ein, zwei Alben früher sozusagen, also noch weniger experimentell, sondern noch mehr im Black Metal verhaftet.
Ja, womöglich. Auf jeden Fall dringend ein Ohr wert, Worga Beyond the Palest Star. Ich hätte heute Black Metal Phase, ne?
Ja, heute hast du die harten Knüppel und ich.
Was soll das denn heißen?
Weiß ich jetzt auch nicht so genau. In jedem Fall wird es jetzt dann noch feierlich und zwar zelebrieren die deutschen Urgesteine Rage 2024, genau wie Metal Hammer übrigens, 40. Geburtstag. Und da kommt ein Doppelalbum mit dystopischem Thema und ja durchaus kritischen aktuellen Anklängen doch auch gerade recht. After Lifelines heißt das ganze Stück und besteht aus zwei Hälften. Die erste Hälfte Afterlife, da zeigen sich Rage so in teutonischer Urform, also schwermetallisch, Heavy Metal mit Thrash-Einsprengseln. Und auf der zweiten Hälfte namens Lifelines, also Afterlife und Lifelines, macht Afterlifelines. Auf der zweiten Hälfte packen sie, bekannt von ihren Experimenten mit Lingua Mortis, noch Orchester obendrauf. Allerdings nicht so super dominant oder so als Hauptelement, sondern wirklich sehr schön, wie soll ich sagen, als harmonischer Überbau, der dem Metal aber nicht irgendwie auf die Pelle rückt, sondern einfach eine weitere Facette hinzufügt. Alles in allem also 21 unterschiedliche Songs und ich muss wirklich sagen, dass ich mich beim Hören zu keiner Minute dieses Doppelalbums irgendwie gelangweilt habe. Also Rage klingend treibend, packend, überraschend, oft wirklich hittig. Dazu liefert Bandchef PB Wagner eine richtig emotional unter die Haut gehende Gesangsleistung ab. Also klar, natürlich ist das kein Opern- oder anderweitig schön geistiger Gesang, sondern eben Metal, also kernig mit Ecken und Kanten, aber eben aufrichtig und ehrlich gemeint.
Viel Seele.
Viel Seele, genau. Und Rage ist für mich sowieso eine dieser Bands, die irgendwie der Inbegriff von deutschem Metal sind. Und dass sie es ernst und ehrlich meinen, hört man ihnen aktuell wirklich an, finde ich. Also sie meinen es ernst, sie vermitteln die im Albumthema steckende Emotionalität glaubwürdig und liefern hier wirklich starkes Material ab. Es gäbe auch viele Songs hervorzuheben. Ich will hier aber nur sagen, dass ich wirklich seit Wochen einen echt fiesen Ohrwurm vom Mega-Refrain von Lifelines von der zweiten Seite habe, den ich einfach nicht mehr loswerde. Also ja, ich fand die letzten Werke von Rage schon ziemlich gut und ich glaube, mit dem vorletzten haben sie auch mal unseren Soundcheck gewonnen. Mhm. Aber einen Kracher wie After Lifelines hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Fetter Respekt dafür. Happy Jubiläum und Glückwunsch zu einem weiteren Soundcheck-Sieg im aktuellen Metal Hammer.
Ja, mir gefällt auch, dass es eben, wie du sagtest, zwar sehr traditioneller deutscher Heavy Metal ist, aber mit den Thrash-Riffs auch mal mit ein bisschen moderneren Anklängen hier und da.
Wird sogar mal gebrüllt, geschrien.
Es wird sogar mal gebrüllt. Es hat sogar so Death-Metal-Anklänge. Also keine Sorge, liebe Rage-Fans, da ist kein Death-Metal-Song drauf, aber es wird auch mal an den richtigen Stellen gegrowlt, um ein bisschen ja, Antrieb, Düsternis, Härte reinzubringen. Und das macht echt so ein schönes Gesamtpaket. Songs wie Waterwar und Toxic Waves schaffen das dann mit Thrash- und Groove-Metal-Momenten und gleichzeitig Iron Maiden, Epic und Galopp alles schön unter einen Hut zu bringen und machen einfach Spaß. Das ist ein gutes, abwechslungsreiches Album, das echt über die Laufzeit von zwei CDs nicht langweilig wird, vom Orchester nicht erdrückt wird, sondern das Orchester eine schöne weitere Ebene ist. Also Hut ab, Afterlife, Lifelines, Afterlife, Lifelines, Afterlife Lines, ein...
Was?
Ich habe überlegt, wie man das Album noch hätte nennen können. Afterlife, Lifelines, zusammengenommen, Afterlife, Lifelines, nein, Afterlife, Lines. Ein cleverer Titel, der nicht so dumm ist, wie das von mir vorgelegt.
Ja, das stimmt. Das ist ein schöner Titel, finde ich.
Also von daher, danke dafür, weiter so, Glückwunsch zum Soundcheck-Sieg.
Ganz genau.
Und auf 40 weitere Jahre Heavy Metal aus deutschen Landen.
Und dann kommen wir auch schon zu unserem
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Und da blicken wir heute nach Westdeutschland schon wieder. Und zwar auf die Heavy Power Metal Band Hammer King. Da ist sie. Am 22. März erscheint ihr 6. Album mit dem klangvollen Titel
Kaiser.
König und Kaiser. Der Herr Kessler singt hier schon.
Der Refrain ist mega.
Kann sich kaum
er
halten.
Er liebe hoch König und Kaiser.
Er Wahnsinn. Ballt die Faust. Und
ich finde Hammer King schon seit einigen Jahren, weil es so kautzig und drüber ist. Ich habe immer mehr Spaß damit, dass ich haben sollte. Ich weiß.
Nö, feel free. Also wir sind ja hier nicht die, wie nennt man das, die Gralshüter.
Oder halt doch.
Nein, wir sind.
Und wer darf den Heiligen Gral heben, wenn nicht eine Band namens Hammer King?
Das ist schon alles ziemlich drüber auch.
Wie viele Songs sie einfach aus den Themen Hammer und König rausziehen, ist halt respektabel einfach. Da, ich feiere es schon sehr.
Mein kleines Problem ist, dass ich dank meiner sehr großen Liebe zu Hammerfall einfach schon quasi in der Hammer-Kategorie voll bin. Also es gibt schon so viele Hammerfall-Songs mit dem Titel Hammer oder wo das Wort Hammer vorkommt, dass ich keine weiteren Hammer vertragen kann.
Das sehe ich ein. Es funktioniert auch nicht also so immer alles bei Hammer King so. Aber auf jedem Album sind genug Hits und genug spaßige Momente und ein super Gesamtklang und auch eine immer bessere Show, die sie bringen. Ich habe die letzten Jahre gern beobachtet, wie die Band sich entwickelt und weiterentwickelt und jetzt mit König und Kaiser zu neuen Höhen aufschwingt.
Ja, und unser Kollege Lothar Gerber hat sich mit Sänger und Gitarrist Titan Fox der Fünfte unterhalten und da hören wir jetzt gleich mal rein.
Hallöchen.
Hallo.
Hi, schön, dass das noch geklappt hat.
Schön, mit dir über Hammer King und das neue Album zu sprechen. Es klingt wieder sehr schön und sehr druckvoll. Ich denke, es ist so wie immer bei euch, dass es kein Konzeptalbum ist, aber so sich die Lieder zumindest um ein Thema drehen. Magst du das vielleicht ein bisschen näher ausführen?
Ja, genau. Sehr gerne. Das ist auch tatsächlich ebenfalls wie immer bei uns so, dass sich Dinge sehr organisch entwickeln und sehr aus dem Zufall raus. Was dann in dem Fall so war, wir hatten ein Stück Musik, das uns musikalisch sehr gut gefallen hat, für das aber irgendwie die zündende Gesangsmelodie für den Refrain nicht kam. Und der Arbeitstitel war Infinite King von diesem Stück. Also es war tatsächlich so vom Tempo her, liegt das so dazwischen. Das heißt, entweder war das dann, klang der Refrain nach Tralala oder er klang unheimlich langweilig. Also wir haben irgendwie ewig gesucht. Und eines Tages ich saß im Auto sogar, ich weiß nicht, wo ich im Auto saß, und hatte eine Idee. Und die habe ich dann auf Band gebracht, digitales Band, und habe das dann versucht, in Englisch zu kriegen, weil ich blöderweise einen deutschen Arbeitstext hatte, was normalerweise nicht passiert. Und unser Drummer Dolph kam in den Proberaum und hat gesagt, Dolph, ich muss es dir zeigen, aber ich habe nichts gefunden auf Englisch. Dolph hört rein und sagt, du, ich find's erstaunlicherweise so, wie es ist, gut. Und dann hatten wir so ein paar Phrasen drin, dieses Land braucht ihn, und dann kam Infinite King, was natürlich nicht geht. Und dann meinte ich nur, was können wir stattdessen machen? Da sagt er, Hammer King, sagt okay, ist eigentlich logisch. Und in der Mitte kam irgendwo dann der Kaiser vor. Und ich habe dann auch nochmal die Frage gestellt, was machen wir mit dem Kaiser? Und dann meinte Dolph zu mir, naja, lass uns doch König und Kaiser machen, weil es historisch eben auch Personen gab, die König und Kaiser zugleich waren, was ich bis dato noch nie gehört hatte, um ehrlich zu sein. Gleichermaßen war klar, das wird dann auch unser Titel sein, den wir als Duett gerne machen würden mit unserem Walkings-Kollegen. Und dann kam noch die Idee, dass wir auf dieses Stück Musik dann noch diese Bläser drauf haben wollen. So, ich sag mal so Life of Brian-mäßig, kurz bevor Pilatus seine Ansprache hält. Solche Fanfaren eben, die hat uns der Joost van den Broek gemacht von Aireon. Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, so, und jetzt ist das Lied eigentlich so herausragend, weil es eben anders ist, dass es interessant wäre, es als Titelsong zu verwenden. Auf sowas stehen wir halt einfach. Das ist, Musik muss aus dem Bauch raus halt.
Genau, was habt ihr euch musikalisch vorgenommen?
Unsere Prämisse ist ja grundsätzlich, nach Möglichkeit Lieder zu schreiben, die auf einem Festival gut funktionieren, wenn wir vor Leuten spielen, oder auch auf Natur jetzt mit den Walkings, wenn wir vor Leuten spielen, die uns nicht kennen. Das heißt, wie kriegt man die Leute dazu, dass die sehr schnell dabei sind, dass die Songs sich schnell erschließen, was auch mein einziger Kritikpunkt an dem Vorgänger King Demonium ist. Da war das so ein Album, wo ich sage, das ist besser, wenn du es vorher kennst. Und dann funktionieren die Songs live sehr gut, aber die Songs waren nicht ganz so offensichtlich. Und speziell, also ich glaube fast unser Wunsch, nicht nur mein Wunsch war es, ein Album zu haben, das so wieder mehr so ist wie die 21er-Platte, wo das einfach so reinläuft. Und es hat dann tatsächlich auch geklappt, was erstaunlich ist, weil wir hatten wieder mal einen ziemlich kurzen Zeitraum eigentlich von der Option, dass wir auf diese Tour kommen könnten, mit der Bitte, dass es ein Album dazu gibt, bis dann eben Studio und alles abgegeben werden muss. Es war eine recht schnelle Sache, aber erstaunlicherweise war es diesmal für uns völlig entspannt. Also wir hatten nie das Gefühl, wir müssen das schnell machen, sondern wir waren eigentlich mit allem, was wir gemacht haben, immer schneller fertig, als wir gemusst hätten. Und so hat es das Schreiben diesmal halt einfach sehr, sehr, sehr naiv geklappt, sehr, sehr unbefangen letztlich. Und ich glaube, deshalb kann man, also für mich, das Album ist sehr neu, ich kann es schlecht einschätzen, aber ich habe den Eindruck, es ist etwas farbenfroher als das letzte und es ist eingängiger als das letzte. Und gleichermaßen haben wir aber dieses teilweise etwas tiefere Tuning und das teilweise etwas härtere vom King Demonium Album aber auch glücklicherweise beibehalten können. Für meinen Geschmack ist es eine Kombi aus beidem, auch wenn das ziemlich die langweiligste Antwort ist, die ein Musiker geben kann.
Ja, du hast gerade schon etwas angeschnitten, wo ich nachfragen wollte. King Demonium, das erschien ungefähr 1,5 Jahre nach dem Vorgänger. Und genau, König und Kaiser jetzt wieder. Und also offenbar liegt euch das, diese kurzen Zeiträume zu haben. Sprüht ihr einfach so vor Kreativität oder, das hast du schon angedeutet, es gab auch eine Business-Komponente?
Ja, definitiv. Ja, definitiv. Also ich sag mal so, glücklicherweise konnte die Business-Komponente unsere Kreativität per Knopfdruck aktivieren. Das trifft es eigentlich am besten.
Okay.
Aber letztlich ist es so. Ich meine, klar, die Walkings waren seit einiger Zeit Kollegen, von denen wir immer gesagt haben, mit denen wird man ja schon sehr gerne auf Tour gehen. Und dann hieß es auf einmal, oh, das könnte sein, dass die dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Könnt ihr ein Album machen in der Zeit? Ja, kriegen wir hin. Es gab überhaupt keinen Song, null, ne? Überhaupt nichts. Und da haben wir einfach dann halt einen großen, großen Ordner, den wahrscheinlich jeder von uns auf seinem Desktop irgendwo hat, in dem alle Ideen halt drin sind. Und da wir jetzt doch schon mit der Ausnahme von dem ja noch relativ neuen Günd am Bass recht lange alle zusammen sind, ist es halt einfach so, wir hatten eine Probe, die hatte ich mit unserem Drummer Dolph, glaube ich, zu zweit gemacht. Und da sind wir raus nach 3,5 Stunden und hatten 5 Titel. Also wenn ich sage Titel, heißt es natürlich nicht ein ausgearbeiteter Song, aber 5 Teile mit einem Namen, die Intro, Strophe, Bridge, Refrain waren. Also im Prinzip so der Hauptteil vom Song. Und das ging super schnell, weil irgendwie hat es diesmal halt gerade gepasst. Ich weiß nicht, was es war. Es war überhaupt nicht anstrengend. Und insofern glaube ich schon, dass wir an sich echt kreative Leute sind. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Randanekdote, die habe ich gar niemandem erzählt bisher. Wir waren letztes Wochenende in Österreich und haben ein Video gedreht zu eben dem Titelsong. Und da war es auch so, da das vorher ein Projekt nach dem anderen war, haben wir wenige Tage vor dem Videodreh erst wirklich anfangen können, ein Konzept oder ein Skript richtig auszuarbeiten. Und es war natürlich ein bisschen beunruhigend, da auch noch externe Leute mitgespielt haben, wo du dann schon gerne den Eindruck haben, vermitteln willst, das läuft hier alles nach einem gewissen Plan. Und es ist uns wirklich geglückt. Es war dann Punktlandung fertig und unglaublich viele Ideen sind dann eben vor Ort passiert. Wenn du dann gesehen hast, wie das Setting an den Bergen ausgesehen hat, wie das Licht über den See kam, da entstehen dann halt die Takes, die du da tatsächlich verwendest und die im Skript stehen, geraten dann irgendwann halt auf die Ersatzbank so ungefähr. Aber ich glaube tatsächlich, wir haben das Glück, dass wir bei solchen Sachen in aller Regel recht schnell auf Ideen kommen tatsächlich.
Das bestätigt die Berufswahl, sage ich mal.
Ja, definitiv. Ja.
Was uns Journalisten sehr freut, ist, dass im Gegensatz zu King Demonium jetzt in den Songtiteln zumindest 3-mal das Wort Hammer vorkommt und gleich 5-mal das Wort King, wenn man König mitzählt. Da habt ihr wieder mehr eure Hausaufgaben gemacht.
Wir haben vor allem tatsächlich Prügel eingesteckt, dass auf King Demonium keine Hammer-Songs waren. Und ich hab's nicht gemerkt. Wie konnte das passieren? Ich glaube, es gab einen Leftover, in dem Hammer sogar vorkam. Den hätte man aufs Album packen müssen. Ich hab's verpennt. Das wird nie wieder passieren, ich schwör's. Also wir haben hatten wir das große Glück, dass Ideen da waren, die mit Hammer und King wirklich gesegnet waren und letztlich, ja, wie du sagst, stimmt eigentlich, König ist ja nochmal ein King. Stimmt, sehr gut.
Angesichts so der Thematik in euren Texten, lasst ihr euch da auch vom aktuellen Weltgeschehen beeinflussen eigentlich, wenn es um die Texte geht?
Diesmal nicht. Wir hatten das tatsächlich, bei der King Demonium war es natürlich so, und ich glaube, das ging im Nachhinein einigen Kollegen so, die das im Nachhinein auch erst gemerkt haben, dass diese ganze Covid-Geschichte doch so eine Grundstimmung gegeben hat, die alle Leute hatten. Also das Album war ja düsterer, es war irgendwie introvertierter, also für unsere Verhältnisse. Und textlich gesehen war es natürlich so, das Königreich wurde angegriffen und der König hat sich zur Wehr gesetzt. Es spiegelt sich zumindest das drin, dass das normale Lebensgefühl bei uns ja auch völlig aus den Angeln gehoben war. Insofern, ich glaube, so eine Art von Einfluss kann wahrscheinlich in Texten und im Songwriting generell drin sein. Normalerweise halten wir aber ansonsten eigentlich realistische Dinge raus. Weil irgendwo, naja, ich sag mal, es sollte Entertainment sein. eigentlich wollen wir im Metal ja irgendwo auch den Alltag eher lieber vergessen, als dass wir uns mit aller Gewalt mit beschäftigen. Insofern eher nicht, nee.
Es ist mal wieder mit dem Titelsong ein Lied dabei, in dem du sowohl auf Englisch als auch Deutsch singst. Das passiert dann einfach, wenn der Song danach schreit. Das macht ihr einfach dann, wenn es passt. Oder wollt ihr das eventuell auch nochmal forcieren in der Zukunft?
Ich sag mal, wir haben diese Affinität tatsächlich seit dem ersten Album. Und wir hatten bei dem Hammerschlag vor 3 Jahren, hatten wir auch mal ein paar Zeilen auf Deutsch drin, bei Hammerschlag war es so, es reimte sich tatsächlich die deutsche Phrase besser als das englische Äquivalent. Da war es so. Hier bei König und Kaiser, wie ich gesagt habe, war es halt einfach der Entstehungsprozess, dass es zufällig da war. Aber man hätte natürlich, da der Refrain zuerst da war, auch dann sagen können, schreibt das ganze Ding auf Deutsch. Aber da sage ich dann, oder ist es für mich einfach so, das Englische fließt natürlich für Rockmusik und für Metal einfach nochmal eine ganze Ecke eleganter über die Zunge als die doch schon ziemlich sperrige deutsche Sprache. Insofern ausschließen würde ich nicht, dass wir mal was komplett Deutsches haben. Ich fühle mich tatsächlich beim Singen mit Englisch irgendwo normaler als auf Deutsch. Und es ist tatsächlich beim Proben aktuell so, dass mir der Refrain von König und Kaiser echt Konzentration abverlangt, obwohl wir höhere Sachen haben. Und es liegt wirklich an der Sprachmelodie von dem Deutschen. Das läuft nicht einfach so raus. Also ich weiß es nicht. Mal sehen, was die Zukunft bringt, aber ich plane tun wir es definitiv nicht.
Man sieht in den letzten Jahren auch, dass Power Metal und Metal mit Konzept sehr gut funktionieren. Also glaubt ihr, dass ihr, sag ich mal, als Band ohne so ein Konzept einfach nur unkostümiert in Jeans und T-Shirt auch so hättet Fahrt aufnehmen können?
Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube tatsächlich nicht, nee. Also es ist irgendwo so. Ich glaube, es ist Zufall, dass wir in dem Zeitalter gerade sind, wo die Kostüme und das Konzept irgendwo gerade die Oberhand haben. Ich glaube, du musst immer das haben, was aktuell tatsächlich irgendwie gut geht. Früher waren das mal eine Zeit lang die kompletten Ledergeschichten, dann die Spandex-Geschichte. In den 80ern wurde es dann ja irgendwie farbenfroh, wenn wir so an die Turbo-Zeit von Priest denken, mit diesen Wahnsinnskostümen oder Rage for Order von Queensryche, so die Ecke. Aber ich glaube, es war bei uns eine echt glückliche Fügung, dass uns dieses Konzept irgendwie gerade über den Weg gelaufen ist zu einer Zeit, wo das ganz gut funktioniert hat. Genauso wie es ja vollkommen unglaublich ist, dass wir Hammer King heißen konnten und niemand vorher eine Band hatte, die Hammer King heißt. Wie offensichtlich geht es denn eigentlich, ne? Letztlich daher passt es gut, aber ich glaube, es hat immens geholfen. Dann ist es natürlich so voll, wie der Markt halt mittlerweile ist. Wenn du da nicht ein Profil hast, woran man dich erkennen kann, gehst du natürlich in der Menge von dermaßen vielen Bands ja völlig unter.
Dann vielen Dank für das
Ich danke Gespräch. Dir.
Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg mit der Platte und auf Tour mit Walkings.
Auf jeden Fall gerne.
Soweit also Titan Fox der Fünfte im Gespräch mit dem Kollegen Lothar Gerber. König und Kaiser erscheint am heutigen 22. März und dieser Tage ist die Band übrigens noch auf Tour mit den Kollegen von Walkings. Da sind noch mehr Könige unterwegs. Guckt doch mal rein, wenn ihr Lust bekommen habt.
Und hört auch hier wieder rein am, ja wann eigentlich? Also halt übernächsten Freitag. Was ist das dann?
Dann, wenn das neue The Vision Bleak Album, glaube ich, erscheint. Und zwar ist das der... Der 5.4.
Der 5.4.
Es handelt sich um den 5. April. Das neue The Vision Bleak Album erscheint am 12. April. Aber schon am 5. April könnt ihr in ein Interview mit Ulf Theodor Schwadorf von der Kollegin Annika Eichstädt reinhören. Und dann begrüßen auch wir euch an dieser Stelle wieder.
Genau, bleibt uns treu, lasst ein paar Sterne da, lasst einen Kommentar da und einen Daumen nach oben, abonniert den Podcast, bleibt gesund, bleibt Heavy Metal, bleibt dran, bis zum nächsten Mal.
Und startet die Petition, Metal in das Kulturerbe aufzunehmen. Weiter rocken!